Go?
Let's go. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Pflanzenglück. Mein Name ist Holger und wir sprechen heute über das schöne Thema Insekten und Ernährung und was uns sonst noch einfällt. Es ist schön, dass du wieder reinhörst. Du findest diese Podcast-Serie bei allen gängigen Podcast-Anbietern und natürlich auf unserer Internetseite www.forfuture-podcast.de. Auch auf Facebook sind wir unter forfuture-podcast zu finden. Wir freuen uns über jedes Like und deine Kommentare. Heute haben wir es mal was ganz Besonderes vor. Wir nehmen nämlich diesen Podcast über Microsoft Teams auf und ich hoffe, dass die Sprachqualität nicht leidet. Falls es aber so sein sollte, bitte ich dich jetzt schon um Entschuldigung und verfluche dabei diese Technik. Also, diese Folge ist eine Premiere, denn ich darf heute verschiedene GesprächspartnerInnen begrüßen. Zum Beispiel aus Göttingen darf ich Benita begrüßen. Hallo Benita.
Hallo.
Aus Buchholz in der Nordheide. Wer nicht weiß, wo das ist südlich von Hamburg. Helmut. Hallo Helmut.
Ja, hallo zusammen.
Und da wir auch international aufgestellt sind, ist aus Dänemark auch Frank direkt zugeschaltet. Hallo Frank.
Moin.
Moin. Das war jetzt das dänische Moin oder war es das norddeutsche Moin?
Das kannst du nehmen, wie du willst. Das ist ja sowieso nur ein Abwasch, weil Dänemark und Deutschland viel Gemeinsamkeiten haben.
Oh, dann kann man gleich mal ein anderes Thema einsteigen. Aber wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das eigentlich schon ein halbes Jahr alt ist, was uns aber tatsächlich nicht loslässt oder losgelassen hat, weil es immer wieder aufkommt. Also vor einem halben Jahr im Januar hat die EU zwei weiteren Herstellern, und ich betone dabei zwei weiteren Herstellern, den Import von Lebensmitteln auf Insektenbasis erlaubt. Nämlich im letzten Jahr 2022 gab es schon mal zwei Erlaubnisse, die völlig ungehört und ohne großes Problem und Aufstand und solchen Dingen erlaubt worden ist oder von der EU erlaubt worden ist. So richtig Fahrt hat aber die Diskussion durch einen emotionalen Post vom stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und seines Zeichens auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Kurz in Bayern auch Hupsi genannt, der folgenden Tweet veröffentlichte. Unter dem Hashtag Wir haben es satt, dass Fleischverzehr von Rind, Schwein, Geflügel kritisiert wird, aber Insekten ins Essen sollen. Früher wurde ein Lebensmittelbetrieb bei Mehlwürmern und Schaben geschlossen. Heute soll es in sein, damit Veganer ihr tierisches Eiweiß bekommen. Mit dem Hashtag Genuss statt Ekel endet der Tweet. Es gab da tausende Reaktionen darauf, auf diesen Tweet. Ich glaube, darüber haben wir auch schon in dieser Runde ganz oft gesprochen und uns auch da tatsächlich darüber amüsiert. Aber eine Veganerin oder ein Veganer, der darauf geantwortet hat, hat sogar 3000 Likes bekommen. Der antwortete nämlich, VeganerInnen essen keine Insekten, sie hält. Und das bringt das ja eigentlich auf den Punkt. Aber der stellvertretende Ministerpräsident, Hupsi Aiwanger, legte sogar nochmal nach, antwortete, eventuell müssen die Insekten im Essen gar nicht deklariert werden und sie essen sie, ohne es zu wissen. Vielleicht wird das ja aus Fürsorge gemacht, damit jeder genügend tierisches Eiweiß bekommt. Und damit hat er natürlich was in die Welt gesetzt, was sehr schwierig ist, dass keiner mehr sicher sein kann, dass Insekten in seinen Lebensmitteln drin sind, ohne dass er das weiß. Aber Selbst da, auf diesen Tweet hat dann sogar die Europäische Kommission geantwortet. Sie schrieb nicht nur eventuell, sondern ganz definitiv müssen Insekten als Zutat gekennzeichnet sein. Die zum Beispiel als Acheta domesticus, das ist die Hausgrille oder das Heimchen, und ja, Insekten sind und gelten als Produkte tierischen Ursprungs. So viel mal zu diesem Hin und Her mit Hubert Aiwanger und den Insekten. Und darüber haben wir ja schon sehr oft auch so gesprochen und du wirst es auch sicherlich auch mal gehört haben. Wie ist denn eure Meinung? Wie habt ihr denn das empfunden, Frank?
Also das war schon mal ein Grund, möglichst viel Abstand zu Aiwanger zu bekommen, dass ich nach Dänemark gezogen bin, weil das auch sonst unerträglich wäre. Nein, das war natürlich Spaß. Das hatte andere Gründe, zum Glück nicht mit Aiwanger zu tun, aber das, was er da von sich gibt, das unterstreicht ja seine völlige Ahnungslosigkeit. Und was ich auch nicht verstehe, ist, dass immer wieder geritten wird auf tierischen Proteinen, die der Mensch ja so dringend braucht, weil sie angeblich langkettiger sind und so weiter. Und dabei ist es, wenn man jetzt mal im Internet recherchiert, überhaupt nicht belegt, dass irgendwelche tierischen Proteine in irgendeiner Form besser sein sollen. Es gibt keine Studie, es gibt keinen Erfahrungsbericht darüber, der das unterscheidet. Es existiert einfach nicht. Das ist also einfach eine Falschbehauptung. Und ja, letzten Endes ist ja immer die Frage, warum nimmt man immer so einen Abstand oder sieht es als negativ an, wenn man über pflanzliche Proteine spricht. Denn das sind ja die gesündesten und es ist der einfachste Weg überhaupt, an Proteine heranzukommen, ohne mich über das Tier zu nehmen, wo dann ja letzten Endes die Nährstoffe, die das Tier ja hat, auf den Menschen übertragen wird, aber dann eben nur noch so ein kleiner Teil. Also nur anteilig und nicht im Ganzen. So, das heißt, wir kommen ja immer wieder auf den Punkt zurück, dass die pflanzliche Ernährungsweise die effektivste ist, weil wir einen Bruchteil jetzt nicht, aber einen weitaus wenigeren Teil oder kleineren Teil an Ackerflächen benötigen, als wenn wir eben, wir wissen ja, das sind 60 bis 70% der Ackerflächen, die nur für die Tierfütterung draufgehen, die könnte man einsparen und endlich wieder zu dem die Flächen renaturieren, dass wir wieder Wälder haben, um CO2 speichern zu können. Aber das nur am Rande. Also tierische Proteine sind überhaupt nicht vorteilhaft. Und wenn man jetzt mal die anderen Nährstoffe sieht oder auch eigentlich mehr so die schlechten Zutaten eines Fleisches oder einer Wurst oder was auch immer, die dann eben auch zu den vielen Zivilisationskrankheiten führen, dann heben sich diese Vorteile, die es dann, wenn es die überhaupt gibt, sowieso wieder auf. So, und daher denke ich, macht das gar keinen Sinn, jetzt auf Insekten zurückzugreifen, nur um tierische Proteine zu gewinnen. Es ist sinnlos. Es macht keinen Zweck und keinen Sinn. Also sind wir wieder bei derselben Antwort, die wir vorher schon hatten, wenn es um Ernährung über Fleisch und tierische Produkte geht.
Benita, hast du auch eine Meinung dazu?
Stimmt. Ja, der Tweet ist halt wieder so ein typisches, uninformiertes VeganerInnen-Bashing, so ein bisschen. Es gefällt was nicht. Und auf wen kann man das jetzt am besten irgendwie abschieben? Ja, die VeganerInnen sind schuld. Es ist halt uninformiert, es ist faktisch nicht korrekt, offensichtlich. Offensichtlich essen VeganerInnen keine Insekten. Offensichtlich wird es nicht undeklariert in die Lebensmittel gepackt. Also es ist halt einfach nur.
Wobei es natürlich schön wäre, wenn es jetzt nicht nur hinten ganz klein geschrieben wäre auf der Rückseite, sondern zum Beispiel der Lebensmittelchemiker Armin Wallet von der Verbraucherzentrale in Hamburg, der fordert tatsächlich, dass es ganz groß auf der Verpackung draufstehen sollte, zum Beispiel Kekse mit Insekten oder Nudeln mit Insekten, damit das gleich dem Käufer gleich auffällt.
Ja, ist schon richtig, sich auch so. Das gilt aber, also das würde für mich auch für alle anderen Lebensmittel gelten. So, das ist halt so generell bei Verpackungen von Lebensmitteln stehen Dinge oftmals versteckt da, die relevant, die wichtig sind, darüber Bescheid zu wissen. Und das ist eben nicht nur ein Problem jetzt bei bei Insekten in Lebensmitteln, sondern das wäre auch genauso gut bei, keine Ahnung, Einnudeln oder so. Ne, solche Sachen, wo es eben auch eher klein da steht, oftmals, nicht immer, aber oftmals. Und das steht eben alles versteckt und man muss halt genau hingucken. So, und das wissen Menschen, die sich eben vegan ernähren, eher, weil sie halt genauer drauf gucken, weil sie eher nochmal auf die Rückseite schauen und schauen, was da tatsächlich alles drin ist, weil wir nun mal wissen, dass es nicht groß vorne drauf steht, oftmals.
Ja, aber das Problem ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt in die Bäckerei gehst, dann gehst du davon aus, ja gut, dann nimmst du ein Brot. Es könnte aber natürlich sein, dass ein Brot mit Insektenmehl gebacken wird, dass irgendwo in irgendeinem Ordner steht das sicherlich drin. In der Bäckerei kommst du jetzt auf die Idee, da zu sagen, hier, ich lass mich mal die Bestandteile angucken und allen drum und dran, auch wenn ich nicht allergisch bin. Ja, es ist ja für Allergiker total wichtig, weil du kannst auf Insekten ja allergisch reagieren. Das wird dann, glaube ich, unter Krebstiere, also unter Krebs- oder Schalentiere wird das dann aufgeführt, Insekten. Aber trotzdem, wenn ich halt ein offenes, was normal zu mir nehme, wenn ich zum Bäcker gehe, dann ist das halt schwierig, ja. Genauso wie zum Beispiel es halt große Bäckereien gibt, die mit Schweineborsten ihr Brot backen. Da sind Schweineborsten drin. Das weißt du aber nicht. Ja, das steht auch nirgendwo. Das muss man dann tatsächlich selber recherchieren, welche Bäckerei das macht, ja, und welches Brot das ist. Und das ist halt immer sehr schwierig, wenn man das selber recherchieren muss und das nicht draufsteht. Ne? Ja. Ja, aber es spricht ja auch von Proteinquelle, ja. Und aber dieses, Frank hat es ja schon richtig gesagt, ja. Also ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Für uns gibt es da, glaube ich, eine ganz klare und definitive Antwort: Es ist nicht sinnvoll, glaube ich. Ne? Alle nicken. Ja, das ist ein Podcast, wo man redet. Hallo, ja, Frank.
Ja, eben ein Satz noch dazu. Wir wir wissen es ja. Es ist ja belegt, dass wir, wenn sich die Menschheit rein pflanzlich ernähren würde, würden wir es locker hinkriegen, alle zu ernähren. Wir hätten keinen Lebensmittelmangel. Wir hätten keine Hungersnot mehr. Ich weiß gar nicht, warum man überhaupt sowas diskutiert. Es besteht überhaupt gar keine Notwendigkeit, statt auf Fleisch jetzt auf Insekten zurückzugreifen. Warum? Wir haben doch die Antwort längst und die ist bewiesen und die ist erwiesen. Und deswegen ist diese ganze Diskussion eigentlich völlig überflüssig.
Ja, ja, vollkommen. Aber leider Gottes denken halt nicht alle so. Und es herrschen halt immer wieder irgendwelche Irrtümer vor mit Mangelernährung und was weiß ich nicht alles. Ja, also ob ich das B12 jetzt so zu mir nehme oder übers Essen, übers Fleisch zu mir nehme und das Fleisch, also das Tier B12 extra dazu bekommt, damit ich es dann aus seinem Fleisch bekomme, ist ja ein Witz. Ne? Also dann kann ich es auch so zu mir nehmen. Aber es ist ja auch, wenn es jetzt zu einer großflächigen Insektenzucht käme und Haltung, dann ist es ja auch eine Massentierhaltung. Was passiert mit unserem CO2? Was passiert mit unserem Klima, wenn wir jetzt eine riesige Insektenzucht machen, aber auf der anderen Seite die Insekten aussterben, weil es halt alles zu heiß ist und wir die Umwelt zerstören?
Man muss jetzt erstmal wissen, wie werden diese Insekten aufgezogen? Also die Industrie, also die Firmen sprechen ja von sogenannten Insektenfarmen. Also eine Farm, das hört sich ja so fast schon so bilderbuchmäßig an, aber ist es in diesem Fall auch wieder nicht. Denn es sind sogenannte Indoor-Farmen, also es sind mit anderen Worten ausgedrückt Fabriken. Es sind riesengroße Fabriken. Denn solche Fabriken, die rentieren sich auch erst, wenn sie wirklich groß werden. Also wenn sie wirklich groß gebaut werden und auch viele Insekten dann produzieren und verkaufen. Also bereits vor, es gibt ja, man muss dazu sagen, es werden Insekten produziert, einmal als Tierfutter, also an andere Tiere zu verfüttern, aber auch jetzt immer mehr in den letzten Jahren, um an den Menschen dem Menschen als Nahrung zu dienen. Und ja, wie groß werden diese Fabriken ungefähr? Die werden immer größer. Vor 4 Jahren bereits, also 2019, hat in Holland eine große Fabrik aufgemacht, die ist 14.000 Quadratmeter groß. Und das ist die Firma Protix und stellt ja, Insekten her, wohl hauptsächlich für Tierfutter. Aber es kann ja demnächst auch immer mehr zum menschlichen Verzehr geeignet sein. Wie jede andere Fabrik, also wie jede andere Massentierhaltung, denn es handelt sich ja hier eindeutig um Massentierhaltung, also eine Tierindustrie praktisch, ist es halt, bietet das Probleme. Denn so viele Tiere auf engem Raum zu halten, bietet wieder das Risiko, dass halt Krankheitserreger eingeschleppt werden. Und also zum Beispiel Bakterien, Pilze, aber auch Parasiten wie Würmer. Und dadurch entsteht mit der Zeit auch ein hohes Zoonose- und Pandemierisiko. Das ist nicht zu unterschätzen, denn diese Insekten sind lebende Organismen, die Krankheitserreger auf andere Tiere und Menschen übertragen können. Ja, noch was zu den Ressourcen, die da praktisch regelrecht ja auch verschwendet werden durch die Fütterung an diese Insekten. Ich habe hier jetzt nur mal als Beispiel von einer Firma, auf der Webseite steht hier, ich will die Firma jetzt nicht erwähnen, die Fütterung der Insekten erfolgt auf rein pflanzlicher Basis, im Speziellen aus einer Mischung aus Getreideschrot und Kleie. Es werden nur gentechnikfreie Futtermittel verwendet. Für den Flüssigkeitsbedarf werden zudem Karotten verfüttert. Die Heuschrecken erhalten zusätzlich frisches Gras und Getreidekeimlinge. Also es ist hier, sind hier Ressourcen, also Lebensmittel werden hier verfüttert, Getreide, Karotten, die auch ja besser die Menschen essen würden. Denn man kann alle essentiellen Nährstoffe, können die Menschen durch pflanzliche Ernährung
essen. Ja,
also es gibt keinen, ja, es gibt keinen Grund dazu, Insekten zu essen.
Ja, da wird ja tatsächlich dann einfach wieder der Umweg genommen, ne? Pflanzen durch die Insekten dann als unser Futter.
Ja.
Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist das denn alles, was die Insekten brauchen, um ernährt zu werden? Oder gibt es nicht auch Insekten, die man als Nutztiere ja, einsetzt, die vielleicht andere Insekten brauchen oder so? Also ich stelle mir das gerade so vor, wie bei den Fischfängen oder bei der Aquakultur, wo der letzten Endes der Lachs und die anderen Fischarten, die da gehalten werden, ja wieder Wildfisch braucht. Und damit ist das Ganze ja wieder ad absurdum geführt, weil wenn ich dann wieder Wildfisch brauche, um Fische zu ernähren, damit ich dann einen Fisch aus Aquakultur essen kann, um ein besseres Gefühl zu haben, dann stellt sich mir wirklich die Sinnfrage. Und die Frage ist ja hier auch, was benötigen die Insekten wirklich? Also ich kenne kein Insekt, was auf natürliche Weise Möhren frisst. Also, naja, gut, ich meine, die Garten und so, wenn man selber was anbaut, dann weiß man schon, worauf Insekten so stehen. Aber ist das wirklich nur darauf zu beschränken oder gibt es da noch andere? Und die zweite Frage, wie würde man denn das in den Griff bekommen oder überhaupt verhindern, dass durch einen Brand, durch irgendwelche Beschädigungen solche Ställe, das sind ja Ställe letzten Endes, wenn man so will, Wenn dadurch die Insekten ausbrechen, dann hat die Region eine außerordentliche Insektenplage und damit wird das ganze Gleichgewicht, was ja sowieso durch den Menschen schon irrsinnig gestört wurde, ja noch mehr gestört. Und die Frage, die stellt sich dann ja auch, wie will man denn das überhaupt in den Griff bekommen?
Ja, also man muss heute, es geht ja hier um Mehlkäfer, die sind im Juni 2021 zugelassen worden. Und Wanderheuschrecken, die Haus- und Hausgrille, und den Getreideschimmelkäfer oder Buffalo-Wurm. Also das ist tatsächlich, wenn also die Wanderheuschrecke ausbricht, dann hast du erstmal auch in der Landwirtschaft viel Spaß. Und wenn es in Regionen ausbricht, wo die sowieso nicht heimisch ist, dann wird es sowieso schwierig. Also das ist überall liegt eine Gefahr drin und da auf alle Fälle, aber hier nehmen wir es sehr bewusst auf. Ja? Wir gehen einfach bewusst diesen Weg und meinen, mit Insekten könnten wir irgendwelche Proteine ersetzen oder die Umwelt schonen. Es geht ja, das ist ja auch immer das Argument, ja, das ist dann CO2-neutraler und umweltschonender. Und das ist es halt wiederum nicht.
Ich fand es besonders, ja, in gewisser Weise beeindruckend, nicht positiv, dass zum Beispiel auf der Seite der Europäischen Kommission zu diesem Thema Insekten als Nahrungs- oder in Nahrungsmitteln sich auf die Welternährungsorganisation FAO bezogen wird und betont wird, dass der Verzehr von Insekten eben als Alternative zu konventionellen Nutztieren positiv zur Umwelt, zur Gesundheit und zur Lebensgrundlage beitrage. Und ich weiß halt nicht, sehe da halt den Sinn nicht, weil wir haben die Alternative. Wir haben die Alternative bereits in der pflanzlichen Ernährung. Das wissen wir. Also warum jetzt noch die Insekten?
Wahrscheinlich um Geld. Ne? Es geht eigentlich immer um Geld.
Die Frage ist ja, ist wirklich interessant. Ne? Erst wird die tierische Ernährungsweise sowas von verteidigt und es wird die pflanzliche Ernährungsweise total bekämpft. Und dann kommt auf einmal das Thema Insekten hoch und auf einmal ist das positiv. Und ich frage mich, warum? Wenn das positiv ist, dann müsste doch die pflanzliche Ernährung erst recht positiv sein. Ich meine, die Gründe sind ja, wie gesagt, bekannt. Wieso wird das jetzt so hoch gehängt und so betont, es sei eine wertvolle Alternative oder eine sinnvolle Alternative? Ich sehe das nicht. Warum erkennt die Gesellschaft oder die Politik nicht, diese wirklich nachweisbaren und offensichtlichen Vorteile der pflanzlichen Ernährung. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt dadurch einen Ernährungsmangel hätten, wie es ja mal gerne behauptet wird, sondern es sind ja wirklich alle Nährstoffe da. Jeder Ernährungsberater, jeder Ernährungswissenschaftler, der sich ernsthaft damit auseinandersetzt, und diese Gruppe wird ja zunehmend größer, die bestätigt das ja auch, dass das so möglich ist. Ich meine, wir selber sind ja auch schon seit vielen Jahren vegan. Wir leben noch, uns geht's gut, wir sind nicht blass und also wir sind eigentlich der beste Beweis, dass es funktioniert. Und dass die Fleischersatzprodukte, die der eine mehr oder der andere weniger ist, natürlich auch nicht das Gesündeste ist, aber so wie es behauptet wird, es sei alles aus dem Chemiebaukasten, ist ja nun auch widerlegbar. Ne? Man muss ja eigentlich nur mal auf die Zutatenlisten gucken. So, also das funktioniert ja alles. Und es ist so einfach, weil diese Fleischalternativen oder überhaupt die Alternativen, gibt es auch zu Käse und so weiter, die sind ja wirklich so dermaßen gut entwickelt worden, dass man Leute damit in die Irre führen könnte, weil man kaum noch einen Unterschied feststellt. So, da ist ein Markt da, das ist ja auch ein Markt, der ist ja auch lukrativ. Der entwickelt sich ja gerade. So, warum wird der so abgelehnt und abgewertet und vor allen Dingen durch Falschbehauptungen ja schlecht gemacht? Und bei Insekten ist es nicht so. Also ich verstehe den Zusammenhang überhaupt nicht oder die Entstehung, dass Insekten angeblich jetzt die Lösung sein sollen, was sie letzten Endes nicht sind, wie wir festgestellt haben.
Ja, ich glaube, es geht wie immer ums Geldverdienen. Es ist halt ein zusätzlicher Markt und der wird durch Lobbyarbeit auch gefördert. Das ist der Unterschied zu den veganen Produkten halt. Ne? Vegane Produkte werden oft kritisiert und es ist wenig Lobby da, aber bei Fleischprodukten ist es halt anders. Das ist nämlich der Unterschied. Und ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt Insektenprodukte jetzt irgendwelche Ersatzprodukte sind, die jemanden vom Fleischkonsum, also im üblichen Sinne vom Fleischkonsum abbringen werden. Also ich denke, es nur ein rein zusätzlicher Markt ist. Jemand, der jetzt regelmäßig ein Schnitzel oder ein Steak isst, der isst doch plötzlich nicht auf einmal stattdessen Insekten. in irgendeiner Form. Der wird sein Steak und sein Schnitzel weiter essen. Das ist ein zusätzlicher Markt. Ja. Und er wird nichts verändern in Sachen Umweltschutz. Er schafft nur zusätzliche Probleme. Und diese CO2-Geschichte, dass deshalb weniger CO2 freigesetzt wird durch die Tierindustrie, das ist, glaube ich, ein Märchen. Also das ist nur Schönrederei.
Ja, um das nochmal darauf einzugehen, wenn man das jetzt mal, ich weiß nicht mehr, was ich da noch gelesen habe, es ist schon ein bisschen her, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Ich meine schon, dass es CO2-freundlicher ist. Es ist vielleicht auch wirklich besser, als Tiere zu essen, aber wir müssen es eben nicht. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und wo du sagst, ja, es gibt keine Lobby, liegt das wirklich daran? Ich meine, ich stelle mir ja immer noch die Frage, warum setzt sich die pflanzliche Ernährung so zaghaft durch, während jetzt auf einmal Insekten auf dem Teller sind und ein Thema sind. Und das überholt quasi dann auch noch die pflanzliche Ernährung oder das Thema pflanzliche Ernährung. Warum ist das so? Das würde mich mal interessieren. Ich weiß es nicht.
Also es mag ja sein, dass es irgendwie umweltfreundlicher wäre, Insekten zu essen, im Gegensatz zu dem in Anführungszeichen normalen Fleischkonsum. Aber ich denke, so Helmuts Punkt ist da schon ganz richtig. Ich glaube nicht, dass das Menschen davon abhalten wird oder abbringen wird, jetzt irgendwie ihr Fleisch zu essen, nur weil sie Insekten essen könnten. So, also würde das im Endeffekt jetzt nicht unbedingt positiv für die Umwelt sein. Auch wenn irgendwie die Herstellung oder der Konsum von Insekten in Nahrungsmitteln vielleicht besser für die Umwelt ist.
Ist es denn nicht eine Doppelmoral, wenn ich sage, Fleisch essen ist okay, aber Insekten ein No-Go oder vielleicht andersrum? Oder warum ist die Aufregung über Insekten in Nahrungsmitteln tatsächlich so groß?
Ich glaube, wir haben hier halt wieder eine Unterscheidung, wie wir es auch unter jetzt Säugetieren haben. Wir unterscheiden zwischen Nutztieren und Haustieren, also Tiere, die wir essen und Tiere, die wir lieben. Das Leben der einen ist eben mehr wert als das Leben der anderen. Die einen isst man, weil man das halt so macht. Und die anderen knuddelt man, weil man das halt so macht. Also so sind wir aufgewachsen, so sind wir erzogen worden und so kennen wir das. So, und jetzt haben wir die Insekten, die jetzt vielleicht zumeist nicht unbedingt als Haustiere gelten, aber das Essen von Insekten ist jetzt in unserer westlichen Gesellschaft auch nicht unbedingt gang und gäbe. Und ist entsprechend was Neues. Und wir wissen, dass der Mensch eher ein Gewohnheitstier ist. Und das spiegelt sich da halt dann auch schon wieder so. Das Essen von Insekten ist hier was Neues, was Ungewohntes, etwas, das man eben bei uns jetzt nicht so macht oder nicht so kennt. Also ist man vielleicht erstmal dagegen. Und ich glaube, daher kommt das. Und nur um das klar zu machen, ich befürworte nicht das Essen von Insekten. So, ich esse keine Tiere, auch keine Insekten. Ich glaube nur, dass es auf dieses Gewohnheitsding zurückzuführen ist, dass da jetzt eben so ein, ja, in Anführungszeichen, so ein kleiner Aufschrei kommt. Oh mein Gott, wir können doch keine Insekten essen, weil wir das eben nicht so kennen.
Was halt eklig ist, weil sich viele davor ekeln.
Ja. Ja. Weil wir es nicht kennen.
Das ist richtig, ja. Es gibt natürlich andere Kulturkreise, die das kennen. Also ich war 1989 in China auf einem Bauernmarkt, der riesengroß war. Und da gab es waschkörbeweise Heuschrecken, die da noch lebten und da drin rum vorwerkten und Insekten zu kaufen. Und das war tatsächlich für mich auch wirklich eine der widerlichen Erfahrungen, weil wir das einfach nicht kennen. Andere Kulturkreise kennen das, aber es macht es ja auch nicht besser. Ja. Es ist eine Massentierzucht, eine Massentierhaltung. Wir wissen aus China, was da passieren kann, wenn der Mensch zu nah am Tier ist oder das Tier zu nah am Menschen ist mit Pandemien. Und das haben wir ja vorhin auch schon gehabt, auch wenn solche Pandemien oder Zoonosen können ja genauso passieren. Passieren übrigens auch bei der Aquakultur mit den Lachsen und so. Das ist ja auch ein dramatisch, wenn man da reinkommt. Und das Bringt mich dann zum letzten Punkt eigentlich, ja, weil ich würde gerne noch was über auch über die fühlenden Wesen sprechen. Wenn ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, fühlen Insekten Schmerzen. Und dann kommt als erstes Google-Ergebnisse, Insekten können keine Schmerzen spüren und so weiter und so fort. Aber es gibt aber auch Studien, die das verneinen oder bejahen in dem Fall. Die sagen, Insekten können akuten Schmerz empfinden. Sie können sogar chronische Schmerzen haben. Sie reagieren übersensibel auf Schmerzreize, wie Experimente belegt haben. Das Schmerzgedächtnis der Insekten beruht offenbar auf einer Blockade von reizenden Neuronen im zentralen Nervensystem. Und das ist so ähnlich wie beim Menschen. Und da kommt doch ein Punkt rein, wo wir sagen, ja, also Insekt fühlt also Schmerzen, also ist es ein fühlendes Wesen mit Bewusstsein. Warum denn nicht? Ja, wir haben immer alle gedacht, Fische im Meer, die sind alle doof. Die haben, da hieß es früher auch, die haben kein Schmerzempfinden, die haben keine Intelligenz, die haben kein Familienbewusstsein, die ziehen ihre Kinder nicht auf, die haben keine Trauer und so weiter und so fort. Und neuere Studien besagen das ja was anderes.
Ja, das ist, und dann kommt aus derselben Fraktion wieder die Behauptung, Pflanzen hätten ja auch Gefühle. Und Pflanzen, ja, es ist doch genau das, es wird immer das Argument, Scheinargument vorgenommen, was man gerade gut verwenden kann. So, und dann wird behauptet, also Fische fühlen nichts, die können ja nicht schreien, ne? Die sind ja auch völlig schmerzlos, ne? Da passiert ja gar nichts mit, die leiden nicht angeblich und Insekten auch nicht. So, das ist die Behauptung. Aber wenn es darum geht, dass man für die pflanzliche Ernährung einsteht, dann kommt als erstes Gegenargument, ja, Pflanzen haben ja auch Schmerzempfinden. Also, ja, und das ist so haltlos wie nur irgendwas, weil das ist belegt, dass es genau umgekehrt ist. Ja, also Pflanzen haben kein Nervensystem in dem Sinne. Die können sich vernetzen und so weiter. Und die haben auch, ja, wie soll man das sagen? Ich bin jetzt so kein Biologe, aber sie empfinden keine Schmerzen. Sie können sich vor Feuer zurückziehen. Darauf reagieren sie zum Beispiel, wenn es heiß wird oder sowas. Ne? Aber sie haben kein Schmerzsystem in dem Sinne. Aber Fische sehr wohl und Insekten auch. Und da hast du ja schon vorhin in einem im Gespräch ja vorweggenommen, Marc Benecke ist ja ein Spezialist in diesem Bereich, er ist ja Wissenschaftler, das wirst du sicherlich gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Ja, er sagt ja auch ganz klar, es ist belegt, dass Insekten Schmerzempfinden haben. So, Punkt. Und Pflanzen sind dann immer noch die bessere Alternative, zumal wenn man dann bedenkt, dass Pflanzen ja für die Tierfütterung und auch für die Insektenfütterung herangezogen werden, haben ja wieder ein Vielfaches von schmerzempfindlichen Dingen. Wenn es denn tatsächlich so wäre, dann müssen wir erst recht auf pflanzliche Ernährung zurückgreifen, weil wir damit dann den Bedarf verkleinern können, minimieren können.
Ja, Marc Benecke hat da habe ich viele nette Sachen gelesen. Ne? Also er hat auch über Massenzucht von Insekten geschrieben. Und da hat er zum Beispiel gesagt, selbst die schon erprobte und angeblich probate Fischzucht im Meeresbecken endet wie die Zucht von Schweinen und Kühen. Mit Krankheit und Rohstoffverschwendung. Das, was wir jetzt hier schon die ganze Zeit sagen. Mit Insekten ist es genauso. Monokulturen und industrielle Zierzucht, das wissen wir aus jedem einzelnen Experiment, klappen nicht. Der Grund ist bekannt. Massenzucht stellt die Grundlage dessen, wie Leben auf der Erde seit Jahrmillionen aufgebaut ist, nämlich in Kreisläufen durch Vielfalt und Kooperation auf den Kopf. Und hat am Ende bemerkt er einfach mal, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Und ich glaube tatsächlich, die Zeit erleben immer mehr Menschen. Wir sind zu viele Menschen, das ist, wie es ist. Aber Tiere und deren Produkte können wir künftig nicht mehr essen und verwerten. Die aufwendige und störanfällige Tierproduktion zerstört unsere Lebensgrundlage sonst noch schneller, als wir es umfassend begreifen und dokumentieren, geschweige denn beheben können. Egal ob Schabe, Stinktier, Schlange, Schwein oder Chinchilla. Wir müssen die uns umgebende Lebenswelt ernst nehmen, also ich sage immer dazu unsere Mitwelt, von ihr lernen und sie verstehen, aber nicht aufessen und ausbeuten.
Sagtest du gerade, wir sind zu viele Menschen? dem Planeten? Diese Aussage kommt ja sehr häufig. Ne?
Ja. Ja,
ja, die Frage ist ja, ist das so? Ne? Ich meine, wir sind eine Masse von Menschen und diese Masse nimmt ja noch weiter zu. Und die Frage ist ja, wenn man das wirklich als einen Fakt verwenden würde oder was dagegen tun wollte, ja, was wäre denn die Lösung? Man kann ja nicht einfach Leuten verbieten, sich nicht mehr zu vermehren. Und man sieht ja, wo sich die Menschen eigentlich vermehren. Das sind ja eigentlich eher die Entwicklungsländer, weil die Sterberate sehr hoch ist. Und so wie es früher auch in Europa war, als die Sterberate hoch war, war die Geburtenrate auch hoch, um einfach dann eben das zu kompensieren. Heute geht das alles bei uns zurück, weil die Sterberate bei der Geburt sehr, sehr gering geworden ist. Und wenn ich dann immer höre, ja, wir sind zu viele Menschen, das sagen immer die, die eigentlich immer auf andere zeigen und sagen, ja, die sollen ja was ändern, weil ich bin ja immer hier und ja, die anderen sollen sich dann halt nicht mehr vermehren. Ja, und dann werden immer die angesprochen, die eigentlich den wenigsten CO2-Ausstoß verursachen. Das sind nämlich die Entwicklungsländer in Afrika und so weiter, die haben im Prinzip keinen spürbaren CO2-Ausstoß, wenn man das mit unseren Größenordnungen hier vergleicht. Das ist also nicht, es ist also kein Fakt oder zumindest keiner, der eine Rolle spielt. Weil wenn wir uns vegan ernähren würden, dann würden wir locker noch viel mehr Menschen ernähren können, die jetzt gar nicht da sind. Also wir hätten ein Vielfaches an Möglichkeiten.
Aber wir sind zu viele Menschen für die Art und Weise, wie wir leben. So, und das gilt nicht für jetzt in Anführungszeichen Entwicklungsländer, sondern das gilt einfach für alle, für diese ganze Welt. Wir sind zu viele Menschen für die Art und Weise, wie wir leben, für die Ressourcen, die wir benötigen, um dieses Leben so zu leben, wie wir es tun. Dafür sind wir einfach deutlich zu viele Menschen.
Also wir sind im Augenblick, glaube ich, also ihr könnt mich unterbrechen, 8 Milliarden, glaube ich, Menschen. Es gibt Studien, die sagen, es wird bis auf 12 Milliarden anwachsen und dann wird es wieder zurückgehen. Aber es gibt auch Studien, und da habt ihr vollkommen recht, die 12 Milliarden werden wir es mit der Ernährungsweise, wie sie heute haben, nicht ernähren können. Das wird nicht funktionieren. Es wird aber funktionieren, und da gibt es tatsächlich auch Studien, die besagen, mit der pflanzlichen Ernährung kann ich auch 12 Milliarden Menschen ernähren.
Frank? Ich wollte da noch drauf eingehen, was Benita sagte. Es passt ja auch zusammen mit dem, was ich gesagt habe. Die Verteilung der CO2-Verursacher. Wir sind in den Industriestaaten. Wir haben einen übergroßen Anteil an CO2-Ausstoß, während die armen Länder es eben nicht haben, weil die haben die ganze Industrie nicht. Sie ernähren sich auch nicht so wie wir. Ich meine, wenn Europa schon im Juli im Prinzip alle Ressourcen aufgebraucht hat, oder die Welt ja eigentlich, na, dann ist in erster Linie Europa und die USA und China, also Asien, sind die Verursacher. Aber selbst Indien ist nicht mal ganz oben dabei. So, und die afrikanischen Länder sowieso nicht. Und insofern ist das gar kein Thema, was jetzt hier großartig angegangen werden müsste, um sich da Konzepte zu überlegen. Weil das sowieso sauschwer ist, das zu beeinflussen. Sondern, wie gesagt, die Ressourcenverschwendung muss hier jetzt eingeschränkt werden. Und das Thema ist ja nun wirklich in aller Munde. Also die Weltbevölkerung wird sich von selbst, glaube ich, entwickeln. Also zumindest ist es im Moment kein Thema, was ich jetzt hernehmen würde, um Ursachenbekämpfung zu betreiben.
Aber es hat auch was mit dem Denken zu tun. Und das ist mit der persönlichen Einstellung. Seitdem ich Veganer bin, gehe ich viel vorsichtiger um mit meiner Umwelt. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Tier zu schlachten oder ein Tier zu essen. Das ist für mich vollkommen vorbei. Auch Insekten habe ich ein ganz anderes Gefühl als viel früher. Und wir müssen, glaube ich, einfach unser Denken, es ist halt, ich möchte da nochmal drauf kommen, von Marc Benecke, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Und da gibt es zum Beispiel eine Geschichte über Aborigines, die darüber sprechen, dass sie gegenüber dem westlichen Menschen, also oder dem modernen Menschen, ein ganz anderes Denkmuster haben. Sie haben eher ein lineares Denken. Die vergleichen, die erhöhen nicht, sondern für sie ist der Mensch, die Tiere, die Insekten, die Pflanzen und die Steine auf einer Ebene, auf einer Linie, gleichwertig, gleichberechtigt, mit gleichen, also jeder mit seinen Vorteilen, jeder mit seinen, auch dafür da, dass man da ist. Ja, das ist wichtig. Das gehört einfach zur Umwelt, zur Mitwelt. Für uns, wir unterscheiden der Mensch, und da unterscheiden wir natürlich noch den Weißen und People of Color und den mit krummen Nasen oder nicht, Mann oder Frau. Darunter kommen dann Tiere, da sind dann natürlich erstmal die Löwen ganz oben und die Wölfe und ganz unten sind dann, was weiß ich, die Schweine und die Hühner. Pflanzen werden so gar nicht mal so gerade gemacht, und dann kommen die Insekten, und die haben ja überhaupt gar kein Bewusstsein, die kann man zertreten, essen oder sonst was. Und das ist halt das Problem. Ne? Also das Denken, wir müssen unser Denken etwas verändern. Grundsätzlich verändern. Das wäre mein Wunsch. Ja, es ist Zeit, erwachsen zu werden.
Vielleicht sollten wir noch kurz was zu dem Begriff Entwicklungsland sagen. Weil das jetzt, also daran habe ich auch gerade schon gesagt.
Habe ich was von Entwicklungsland gesagt?
Nee, aber Frank und ich.
Ich, ja, was sagst du denn dazu?
Ich Oder sage,
was wäre der bessere Begriff?
Ich habe, das ist eine gute Frage. Ich habe Kritik an dem Begriff Entwicklungsland, weil es sehr in gewisser Weise irreführend ist. Ja. Und also es geht dabei ja vor allem immer um die wirtschaftliche Entwicklung und lässt halt ja vieles anderes dabei raus. Zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass das sehr eine so eine Abstufung quasi gibt zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern. So, und das ist halt meine Kritik daran. So, das finde ich halt nicht in Ordnung.
Da hast du völlig recht. Darf ich dazu noch was sagen? Du hast recht. Das war auch vielleicht nicht besonders gut überlegt. Denn das, was wir so großkotzig als Entwicklungsland bezeichnen, das sind ja die Länder, die wir ja in Wahrheit ausbeuten. Das heißt, wir helfen ihnen so weit, dass sie sich so gerade über Wasser halten, und dann wird es dann ganz schnell wieder ausgebeutet. Und so können diese sogenannten Entwicklungsländer auch nicht auf eigenen Füßen stehen, weil wir alles dafür tun, dass es nicht passiert. Und daher hast du recht, aber die Frage ist halt, wie wollen wir es sonst nennen? Dritte Welt finde ich auch nicht gerade schön und auch nicht passend. Oder ist das der offizielle Begriff? Ich weiß es nicht.
Ja, von erster Welt und zweiter Welt und dritter Welt zu sprechen, ist halt auch schwierig, ne?
Wir haben eine Welt, nicht zwei und nicht drei, wir haben eine Welt. Und der Unterschied ist halt, wir haben keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Und wir haben auch schon gar keine Klimagerechtigkeit. Die Länder, die hier als Entwicklungsland schon mal bezeichnet wurden, die haben am wenigsten zu der Klimakatastrophe beigetragen, sind aber die Länder, die am meisten darunter leiden werden und jetzt schon leiden. Ganze Landstriche, also ganze riesengroße Landstriche dieser Länder, dieser Erdteile, werden in den nächsten Jahrzehnten unbewohnbar werden. Ich sage unbewohnbar, wenn wir unsere Lebensweise mit Freisetzung von fossilen Energien, fossilen Brennstoffen und Ernährungsweise von tierischen Eiweißen nicht verändern werden. Und das sind hier nicht Millionen, um die es geht. Es sind Milliarden von Menschen, die sich dann auf den Weg machen werden, irgendwie nach Norden zu kommen. Ja. Das ist das Problem.
Ja, ja. Und dann fängt die Fluchtbewegung wieder an, ja. Ja. Also Benito, du hast da vollkommen recht, dass du darauf hinweist. Und es ist auch richtig, also wir haben, also Entwicklungsland, dieses Wort müssten wir eigentlich auch verbannen aus unserem Sprachschatz. Leider kommt es immer wieder vor, weil wir einfach, also ich bin damit 55 Jahre aufgewachsen mit diesen Worten. Aber wir lernen nie aus, und Helmut hat vollkommen recht, wir sind eine Welt. Wir sind eine Ebene. Das ist ja genauso, wie die Aborigines ja auch sagen. Wir sind lineares Denken, wir sind gleich. Und deswegen müssen wir auch allen die gleichen Chancen ermöglichen. Und für mich dann vielleicht auch dann in den westlichen Ländern vielleicht mal weniger Chancen und vielleicht mal in den südlichen Ländern mehr Chancen zu machen. Keine Ahnung. Frank, du wolltest dich dazu nochmal melden.
Ja, Was mir immer so aufstößt, ist, dass so viele Leute das gegen Flüchtlinge haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite tun sie aber auch alles dafür, dass die Flüchtlinge überhaupt zu uns kommen. Weil ich meine, was soll ich dann den Leuten sagen, deren Umwelt ich quasi kaputt mache? Ist ja kein Wunder, dass sie auch vor der Tür stehen. Ja, die Wirtschaftsflüchtlinge werden verurteilt. Ja, das ist genau das Gleiche. Wir beuten diese Länder aus. Die Leute sagen, ja, in Europa geht's den Leuten besser. Also komme ich auch nach Europa. Und keiner dieser Wirtschaftsflüchtlinge und auch späteren Klimaflüchtlinge, die kommen freiwillig hierher, weil sie das hier so schön finden. Denn das ist nicht ihre Heimat. Das sollen wir auch nicht vergessen. Die sagen ja nicht, hier war schon überall eine Scheiße, ich gehe jetzt nach Europa. Sondern die würden ja lieben gerne in ihrer Heimat bleiben. Da sind sie geboren, da sind sie groß geworden. Da haben sie ihren Freundes- und Bekanntenkreis, Verwandte natürlich auch. Und die wollen dort gerne bleiben. Die hätten wir ja gar nicht hier, wenn alles in Ordnung wäre. Aber wir tun alles dafür, dass es eben nicht in Ordnung ist.
Ja, genau. Und wundern uns dann.
Genau.
Ja, wenn es dann Wirtschaftsflüchtlinge gibt. Ja, also
Jetzt brennen in Südeuropa schon die Wälder und nicht nur da. Es brennen ja auch bei uns schon die Wälder. In Norddeutschland, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg eigentlich eher. Das ist schon die neue Wüste von Deutschland, weil das schon seit Jahren sich so abzeichnet, dass es dort immer trockener wird. Da haben wir Sandstürme. Das kennt man eigentlich nur aus Texas oder sowas oder aus Südisrael oder was weiß ich, wo das so üblich war, aber hier noch nicht. Und ich meine, selbst in Dänemark, wir reden immer davon, dass es hier immer trockener wird. Wir haben hier ein absolutes Feuerverbot gehabt, bis der Regen kam, jetzt endlich mal nach Wochen. Auch hier geht das Grundwasser runter und wir werden auch hier leiden. Die Ernten gehen zurück. So, und wie soll das denn alles weitergehen? Ich meine, wir tun nichts Ausreichendes, um endlich mal dieses Klimaproblem anzugehen. Und da gehört jetzt nur nicht das Insektenproblem ja dazu. Das ist die völlig falsche Richtung. Das wird uns nicht helfen. Wir müssen Ressourcen wieder freigeben. Wir müssen sie renaturieren. Das geht nicht mit Insekten. Das geht nur mit pflanzlicher Ernährung. Aber ich glaube, uns muss persönlich erstmal der Arsch brennen, dass wir endlich es begreifen, dass wir was tun müssen. Aber dann ist es wahrscheinlich auch zu spät. Viele sagen jetzt schon, es sei zu spät. Ich sage, das kann ja keiner wissen. Wir wissen, es gibt Kipppunkte. Wenn die erreicht sind, dann wird vermutlich eine Kettenreaktion ausgelöst, die dann sich nur negativ auswirkt. Ja, das wird kommen. Ich gehe auch davon aus, dass es zu spät ist. Aber was wir machen können, ist, es hinauszuzögern, indem wir endlich mal anfangen, was zu tun, indem wir CO2 vermeiden, indem wir neue Lösungen suchen. Und das kann nicht einfach heißen, wie zum Beispiel im Moment, ja, die Technologieoffenheit muss großgeschrieben werden, wenn diese Technologien überhaupt gar nicht existieren und wahrscheinlich auch nicht kommen werden aus heutiger Sicht. Sondern wir müssen jetzt handeln und können jetzt nicht 20, 30 Jahre warten, bis dann mal grüner Wasserstoff erschwinglich wird und in Massen produziert werden kann zum Beispiel. Wir müssen jetzt was tun und nicht in ein paar Jahren. Ne?
Ja. Ein gutes Schlusswort für diesen Stammtisch. Ja, ich danke euch, dass ihr dabei seid oder dabei wart. Und ich danke dir, dass du uns zuhörst. Vielen Dank für die rege Diskussion an Benita, an Helmut, an Frank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich finde, wir sollten sowas... Es war ja heute eine Premiere und wir sollten das unbedingt weiterführen, weil Themen haben wir genug, die wir besprechen können. Und es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn wir das so in so einer lockeren Form machen. Also ich denke mal, da könnten wir vielleicht sogar ein neues Format machen, so ein Pflanzenglück-Stammtisch oder ich habe keine Ahnung. Da wird uns noch was einfallen. Ja, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, wir wollen unabhängig bleiben und finanzieren uns natürlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Also so jetzt dieser Podcast wird von unserem Verein Vegan for Future e.V. Durchgeführt. Wenn du also diesen Podcast gut findest und unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns über jede Spende, aber auch über jedes Like oder Teilen unseres Podcasts. Wir würden uns sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und deinen Freunden empfiehlst. Vielen Dank für deine Unterstützung. Die Eingangsmusik, die Musik für unseren Podcast Pflanzenglück wurde von Uwe Schulze aus Buchholz komponiert und arrangiert. Gleich hörst du nochmal das komplette Stück. Unseren Verein findest du in Facebook und im Netz unter www.vegan4future.de. Die Folgen unseres Podcasts findest du nicht nur bei den gängigen Podcast-Anbietern wie Spotify oder Apple Music, sondern auch auf unserer Seite forfuture-podcast.de. Das habe ich am Anfang ja schon mal alles erzählt. Dort werden wir auch alle Verlinkungen und Quellen, die wir benutzt haben, auflisten und den Text auch. Und wenn du uns eine E-Mail schreiben möchtest, unter hallo@vegan4future.de sind wir für dich da. Ich freue mich, wenn du uns treu bleibst und auch die nächsten Folgen unserer Serie Pflanzenglück anhören wirst. Mein Name ist Holger und ich habe für Vegan for Future e.V. gesprochen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.